Wir wollen heute, wie Bernd schon erwähnt hat, wieder in den Römerbrief eintauchen. Und für all die Leute, die heute zum ersten Mal da sind, es wird kompliziert. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Ich versuche so viel wie möglich zu erklären. Aber der Text, den wir uns heute anschauen wollen, ist ein bisschen chaotisch, würde ich vielleicht sagen. Ist ein Wort, das es gut trifft. Es ist kein Text, der primär darauf abzielt, eine theologische Abhandlung zu einem gewissen Thema zu geben. Es ist eine Zusammenfassung. Und wir werden auch sehen, dass Paulus, wenn er das schreibt und beziehungsweise diktiert, dass sich seine Gedanken so ein bisschen überschlagen, dass er von einem Thema zum nächsten springt und dass er freudig ist, gepackt ist von dem, was er da liest und dass er in eine Art Lobpreis verfällt bei dem, was er schreibt bzw. diktiert. Insofern werden wir einige an Themen, die uns im ersten Teil des Römerbriefs bisher begegnet sind, werden wir wieder sehen und wieder finden. Und wir werden so eine gleiche Überleitung auch zu dem finden, was danach kommt. Die ersten Kapitel des Römerbriefs, die handeln davon, dass alle Menschen Sünder sind. Und Paulus betont, dass es alle Menschen betrifft, sowohl die Juden, die sich als Volk Gottes für was Besseres gehalten haben und dachten, dass sie über die Sünde erhaben sind und durch die Erwählung Gottes eine besondere Stellung haben, die sie haben, aber eben nicht im Sinne von Sündlosigkeit. Aber diese Sünde betrifft natürlich auch alle anderen, jeden grundsätzlich. Und der zweite Teil in diesem ersten Abschnitt geht um die Lösung. Wie kommen wir weg von der Sünde? Wie können wir gegen die Sünde bestehen? Wie können wir sie überwinden? Und die einzige Lösung, die wir finden und die es gibt, ist Christus selbst. Und das wird so ein bisschen das Thema auch dieses Abschnitts sein, allerdings mit einem Vergleich, den wir vorher noch nicht gesehen haben. Ihr kennt wahrscheinlich das Lied Gott von Ewigkeit. Und da gibt es eine Passage, die heißt, dass Jesus der zweite Adam ist. Ich habe öfters Fragen, nachdem ich dieses Lied oder nachdem wir das Lied gespielt haben, bekommen, was das denn bedeuten soll. Das ist ja irgendwie eine komische Aussage. Wieso ist Jesus ein zweiter Adam? Soll das nicht vielleicht der erste sein, weil Jesus ist ja besser? Das ist ja auch irgendwie so ein Thema. Und der Vergleich ist irgendwie ein Ticken komisch. Diese Stelle in dem Lied basiert auch auf dem, was wir hier in diesem Text heute finden. Und ich möchte euch einfach in diesen Vergleich mit hineinnehmen. Für all die heute zum ersten Mal da sind, nochmal, lasst euch bitte nicht abschrecken, es ist ein bisschen kompliziert. Versucht einfach zu folgen, wenn ihr danach Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich möchte zu Beginn noch beten und dann steigen wir gleich in den Text ein. Herr, hab Dank für den Morgen, hab Dank für dein Wort, das wir uns jetzt wieder anschauen dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt sprichst, dass wir uns konzentrieren können auf das, was du sagen möchtest, dass wir lernen und dass wir erwachsen dürfen durch das, was wir hören. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ja, das, was gehört werden soll, dass du es in die Herzen gibst und dass all das, was stört und ablenkt und nicht passt, Herr, dass du es wegnimmst und dass wir bereichert daraus hervorgehen. Amen. Ich lese den Text. Darum, gleich wie durch einen Menschen, Entschuldigung, das ist Römer 5, Abvers 12, ihr könnt gerne in euren Bibeln mitlesen. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, Klammer auf, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Klammer zu. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hineingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich habe euch das Ganze nochmal in dem Gesamtbild mitbekommen und möchte euch kurz die Struktur mitgeben, damit ihr wisst, wie wir durch diesen Text durchgehen und wie er auch am besten zu gliedern ist. Wir haben ganz am Anfang ein Gleichwie in Vers 12. Und ihr werdet feststellen, wenn man das so liest, dieses Gleichwie fordert eigentlich so ein, ne, so wie das, so ist auch das. Und das fehlt uns aber hier in dem 12. Vers, weil Paulus hier einfach so einen Abstecher macht. Und der Abstecher ist ein bisschen länger, nämlich bis einschließlich Vers 17. Und erst ab Vers 18 kommt er wieder zu seinem Kerngedanken zurück. Und der Kerngedanke des ganzen Textes ist eigentlich der Vergleich zwischen Jesus und Adam oder Jesus als der zweite Adam. Was genau das bedeutet, sagen wir gleich noch. Im ersten Teil schaut er sich aber nochmal Adam an. Und in Ermangelung eines besseren Titels habe ich diese Vertiefung mal Adam, Sünde, Tod und Gesetz genannt. Das ist das, was er am Anfang abhandelt. Danach, statt in diesen Vergleich zurückzugehen, stellt er fest, der Vergleich ist vielleicht so ein bisschen schwierig. Ich möchte nochmal betonen, dass es zwar schon auf demselben Level ist, aber dass es völlig grundlegend anders ist. Und er macht diesen Vergleich hier nochmal deutlicher auf und sagt, so wie Adam ist, ist Jesus absolut nicht in vielen Dingen. Wir haben eine Gemeinsamkeit, die werden wir uns gleich anschauen, aber im Großen und Ganzen sind das zwei völlig verschiedene Dinge und zwei völlig verschiedene Konsequenzen, die aus dem Ganzen erwachsen. Und dann, wie Paulus so ist, hat er noch ein drittes Thema, das da reinkommt, nämlich das Gesetz. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, bei dem ganzen Thema mit Sünde, mit Vergebung, mit Christus, welche Rolle hat da das Gesetz? Das ist auch die Struktur für die Predigt. Wir werden einfach anhand dieser Punkte durchgehen. Keine Sorge, der zweite Punkt tatsächlich wird der längste. Der Rest wird ein bisschen kürzer. Was ist der Kerngedanke? Der Kerngedanke ist, ich habe mal Vers 18 hier exemplarisch genommen, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und der Kerngedanke ist, dass Jesus, genau wie Adam, ein Haupt eines Zeitalters, einer Epoche ist. Dass er als Person, genau wie Adam, die Zukunft und das Schicksal all derer, die in ihm sind oder nach ihm sind, prägt und bestimmt. Es ist Adams Tat im Paradies, die dazu führt, dass am Schluss alle sterben müssen, dass der Tod in die Welt kommt, dass die Sünde in die Welt kommt und dass am Schluss alle vor Gott nicht gerecht sein können, dass alle verurteilt werden. Und es ist Jesus oder Jesu Gerechtigkeit, die am Schluss im Gegensatz dazu zu Leben führt und zur Rechtfertigung für alle, die in ihm sind. Und ihr stellt fest, bei diesem Vergleich ist das Gesetz überhaupt nicht drin. Und wenn wir nochmal zurückdenken, wie viel Paulus dieses Thema mit Juden und Heiden betont hat, dann stellen wir hier fest, wenn er sagt alle, meint er sowohl Juden als auch Heiden. Adams Sünde und als Adam als Vater oder als Urheber dieser Epoche, als der Mensch, der die Sünde in die Welt brachte, hat sowohl Juden als auch Heiden betroffen. Und genauso ist Christus als derjenige, der zweite Adam ist, die neue Weltordnung aufspannt, ist er derjenige, der sowohl für Juden als auch für Heiden Rettung bringt, Gerechtigkeit bringt. So viel zum Kerngedanken. Das behalten wir mal im Hinterkopf, aber wir starten natürlich sinnigerweise vorne.
Vers 12.
Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Paulus richtet den Fokus hier zuerst auf diese erste Epoche, auf das erste Zeitalter, könnte man sagen, oder den ersten Zustand, den wir Menschen haben. Und ich möchte euch nochmal kurz mit zurücknehmen an den Anfang der Geschichte, denn dieser eine Mensch, das haben wir auch in Vers 14 schon gelesen, ist Adam. Und von Adam hören wir zum ersten Mal in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. Adam ist ein perfektes Geschöpf. Das sage nicht ich, das sagt Gott selbst am Ende der Schöpfung. Er sagt, alles ist sehr gut. Und das schließt Adam ein. Zu Beginn der Schöpfung ist Adam sehr gut. Und Adam wurde geschaffen von Gott zu einem gewissen Zweck, mit einer gewissen Bestimmung. Diese Bestimmung ist, A, über die Schöpfung zu herrschen, aber B, auch in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und in dieser Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf spielen Verehrung, Anbetung eine Rolle und damit verbunden auch Gehorsam. Es ist die Unterordnung des Geschöpfs unter seinen Schöpfer. Und somit ist das, was Adam tun sollte, die Aufgabe Adams war, die Schöpfung zu beherrschen, zu genießen, Freude zu haben an der Schöpfung, aber auch an seinem Schöpfer und seinen Schöpfer zu verehren und ihm gehorsam zu sein. Und das war nicht sonderlich schwierig, denn die Gebote, die Gott gegeben hat, waren überschaubar. Und er sagt am Anfang, seht her, du darfst von allen Früchten, die es hier gibt, essen. Du darfst machen und tun und lassen, was du möchtest. Es gibt eine einzige Sache, die ich von dir aber erwarte. Du darfst nicht von diesem einen Baum essen. Das ist das Einzige, was du nicht tun sollst. Und wie wir wissen, ist das genau das, was am Schluss passiert. Er nimmt die Frucht von diesem Baum, er isst und er fällt aus dem raus, was er eigentlich tun sollte. Er überschreitet die Grenze, ist nicht mehr gehorsam und geht damit aus seiner Bestimmung heraus, wendet sich von seinem Schöpfer ab, verfehlt sein Ziel und begeht damit Sünde. Denn Sünde ist nichts anderes als genau das, eine Zielverfehlung. Es ist die Abkehr von dem, was getan werden sollte. Und die logische Konsequenz, und das ist das auch, was uns der Vers hier sagt, ist, dass mit der Sünde der Tod kommt. Das hat Gott selbst angekündigt und gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir logisch und strukturiert darüber nachdenken, werden wir feststellen, dass das einfach die logische Konsequenz ist. Denn wenn ich mich als Geschöpf von meinem Schöpfer, der mich erhält, der Leben stiftet, der das Leben selbst ist, abwende, dann werde ich das nicht mehr haben. Und dann das Einzige, was mir bleibt, ist der Tod. Das ist einmal der leibliche Tod, aber es ist zum anderen auch der geistliche Tod. Es ist die Trennung von Gott, die nach dem leiblichen Tod zu Gericht führt und dann zur Verurteilung und zum zweiten zum ewigen Tod. Dieses Sterben oder dieses Sterben müssen wird im 1. Mose relativ plastisch dargestellt. Wir sehen, dass Gott einen Engel in den Weg zum Baum des Lebens stellt und sagt, ich schneide Adam, aber auch Eva, bewusst von diesem Baum des Lebens ab. Ich verhindere, dass er wieder zurückkommt. Ich setze eine ganz klare Trennung. Und diese Trennung und dieses Wegversperren hat nicht nur Adam selbst betroffen, sondern letztlich alle, die nach ihm kommen. Alle seine Kinder, alle seine Enkel, Urenkel, bis runter zu uns heute. Es gilt für alle. Keiner darf jemals zurück ins Paradies. Keiner wird geboren mit dieser intakten und perfekten Beziehung zu Gott selbst. Und so lesen wir, und so kam der Tod zu allen Menschen. Oder so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt. Und dann, weil sie alle gesündigt haben. Weil sie alle gesündigt haben. Und mir sind da zwei Fragen gekommen. Die erste Frage wird direkt von Paulus im weiteren Text adressiert. Die zweite wird leider nicht so richtig adressiert. Ist aber eine Frage, die zu viel Streitereien geführt hat, zu viel theologischen Spaltungen und, wie ich meine, auch zu viel Leid und Problemen. Wir schauen uns kurz die erste Frage an. Und Achtung, das ist jetzt der Moment, wenn ihr noch so ein bisschen im Schlafmodus seid. Jetzt lohnt es sich, wach zu sein, denn wenn ihr jetzt nicht folgt, dann seid ihr raus. Also gut anschnallen und zuhören. Erste Frage. Kann man überhaupt sündigen, wenn man keine Gebote hat, gegen die man verstoßen könnte? Für uns und auch für die Leute damals und auch für die Juden, die das gehört haben, hat Sünde oft diesen Charakter von ich übertrete Gebote. Oder anders formuliert, wenn ich keine Gebote habe, wenn Gott nicht konkret irgendwas gesagt hat, was ich tun soll, dann kann ich diese Gebote auch nicht übertreten und somit kann ich auch nicht sündigen. Implizit passiert da Folgendes, dass die Idee und das Konzept der Sünde mit Sünden gleichgesetzt wird. Sünde ist aber eine Wesenshaltung, es ist eine grundlegende Einstellung, es ist unser Wesen im Kern, das sich vom Schöpfer abwendet, dazu gleich noch ein paar Sätze, und Sünden sind nur die Frucht aus dem, was eigentlich im Herzen ist, dieser Sünde. Sünden sind die konkreten Verstöße gegen das Gebot. Was sagt Paulus? Wie beantwortet Paulus diese Frage? Das ist Vers 13. Er sagt, denn schon vor dem Gesetz, bevor es konkrete Gebote gab und bevor Gott das Gesetz an Israel offenbart hat, gab es Sünde oder war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Also die Sünde ist bereits da, sie wird aber nicht in Rechnung gestellt. Was heißt das oder wie können wir das ein bisschen besser verstehen? Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Es geht mal wieder ums Autofahren. In christlichen Kreisen macht man ganz gerne so Autofahrbeispiele. Vergebt mir, wenn das nervt. Mich nervt es nämlich immer. Ich versuche es aber trotzdem mal so. Also früher, als ich noch nicht Benzin bezahlt habe, war ich durchaus auch mal schneller unterwegs. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Bin ich also als Raser unterwegs gewesen. Als Raser bin ich unvernünftig. Es ist blöd, es bringt mich selbst in Gefahr, es bringt andere in Gefahr. Es ist eine dumme Idee. Allerdings, es ist erstmal nicht verboten. Es gibt keinen juristischen Grund, um sagen zu können, das ist falsch. Das geht nicht. Es wird erst falsch in dem Moment, wo am Straßenrand so ein Schild steht, wo steht 80 oder 130 oder was auch immer. Erst wenn ich ein klares Gebot habe, wenn ich eine Vorgabe habe, wie ich mich verhalten soll, werde ich feststellen, dass ich persönlich nicht diesem Standard gerecht werde und dass mein Streben danach, schnell zu fahren, größer ist als mein Wille, dem Gebot Gehorsam zu schenken. Und genau das ist das, was Sünde ist. Es ist der Wille, sich nicht an Gottes Gebote zu halten. Es ist der Wille, sich von Gott abzuwenden, gegen den Schöpfer zu rebellieren. Und erst durch das Gebot haben wir einen Anlass, eine Chance, auch wirklich effektiv gegen Gott zu handeln. Auch Gott selbst rechnet Sünde nicht an, wenn wir von dem Gesetz nicht wissen. Also, die Sünde wird nicht in Rechnung gestellt. Wenn jemand irgendwo in, weiß ich nicht, Südostasien noch nie davon gehört hat, dass man kein Schwein essen soll und er Schwein isst, dann kommt Gott nicht vorbei und sagt, hast du mal das Gebot gehört, Pech gehabt, das war falsch. Gott ist ein gerechter Gott und Gott fordert nur das ein, was er auch an Regeln vorher gegeben hat. Was heißt es nun? Heißt es, dass all diejenigen, die vor dem Gesetz waren, ich habe das Gesetz mal mit so zwei Tafeln dargestellt, und dass all diejenigen, die nach dem Gesetz nicht direkt das Gesetz selbst empfangen haben, also die Nichtjuden, dass diese Leute schuldlos sind? Heißt es, dass diese Leute kein Problem mit Gott haben, konkret? Und die Antwort darauf ist nein. Und das haben wir im ersten Kapitel im Römerbrief schon gesehen. Ich lese euch dazu einfach mal diese vier Verse. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sünde ist die Wesenshaltung unserer Rebellion gegen Gott. Es ist die Haltung, die uns von Gott trennt. Es ist, dass wir uns selbst oder andere Dinge über Gott stellen. Diese Sünde wird deutlicher, wird merklicher, wenn ein Gesetz und ein Gebot da ist. Das heißt aber nicht, dass wir ohne diese Sünde schuldlos sind. Wenn ihr dieses Thema nochmal genauer studieren wollt, wir hatten mehrere Predigten dazu, wo das aufgegriffen wurde in Römer 1, aber auch in Römer 2. Eine Sünde haben am Schluss alle begangen, nämlich ihren Schöpfer nicht geehrt. Alle haben diesen ursprünglichen Plan Gottes, das, was das Geschöpf tun sollte, nämlich in Beziehung und Verehrung des Schöpfers zu leben, nicht erfüllt. Alle sind ungerecht. Und Paulus fasst das selber zusammen und sagt vorne, da ist keiner, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Es gibt niemanden, der vor Gott bestehen kann, es gibt keiner, der gerecht ist. Sind Leute also unschuldig, nur weil sie kein Gesetz haben? Nein, das Gesetz ist nicht notwendig, um sündig zu sein, denn Sünde ist eine Wesenshaltung und kein konkretes Übertreten eines Gebotes. 12c, also der Vers 12, den wir hier hatten, da oben, ist richtig. Das heißt, weil sie alle gesündigt haben. Jeder ist am Schluss Sünder. Jetzt kommt eine zweite Frage ins Spiel und die ist deutlich komplexer und die ist schwieriger. Und ich versuche, das so sensibel wie möglich anzugehen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne danach nochmal auf mich zu, weil ich denke, dass es da schnell und leicht zu Missverständnissen kommen kann. Paulus sagt, alle haben gesündigt, weil sie Gott durch Nachdenken hätten wahrnehmen können und somit ihren Schöpfer nicht geehrt haben. Was ist dann aber mit Menschen, die nie die Chance hatten, nachzudenken? Was ist mit ungeborenen Babys, die im Mutterleib sterben oder von ihren Eltern getötet werden? Was ist mit Kindern, Kleinkindern, Babys, die sterben? Oder mit geistig schwer behinderten Menschen, die in ihrer kognitiven Einschränkung gar nicht in der Lage sind, überhaupt über irgendwas nachzudenken oder moralische Entscheidungen in irgendeiner Form zu treffen? Was ist mit Menschen, die nie die Chance hatten, Gott zu erkennen, oder Gutes oder Böses zu tun? Können sie irgendwelche Werke tun? Nein. Können sie in irgendeiner Form nachdenken, Gott zu erfahren? Nein. Und trotzdem kommt der Tod zu ihnen. Und das sehen wir, das ist die Lebensrealität, in der wir uns befinden. Vers 12 ist einer, das ist dieser Vers, der bei diesem Thema eine große Rolle spielt und kirchengeschichtlich auf den dieses Thema immer wieder zurückgespielt wird. Der, das ist keine Fotografie, aber der Mann, den wir hier unten haben, Augustinus von Hippo, auf den geht die Lehre der Erbsünde zurück. Das ist die gängige Interpretation im Westen, das ist das, was die katholische Kirche vertritt, was auch die evangelische Kirche bis zu einem gewissen Maß vertritt. Und das ist ein Thema, das sich durch unsere Theologie hindurchzieht. Das Thema Erbsünde und Erbschuld. Und die Art und Weise, wie dieser Vers verstanden wird, ist, dass wir in Adam alle gesündigt haben. Dass wir in Adam präsent waren, als er die Sünde begangen haben und dass wir die Schuld Adams in diesem Moment geerbt haben. Als Haupt sind wir mit Schuld, weil wir in seinem Wesen, in seiner Aufgabe als Haupt oder in seinem Wesen als Haupt mit präsent sind. Und somit hat der Herr, dem wir viel verdanken und auf dem wir viel aufbauen, die logische Konsequenz gezogen, dass jeder, der nicht in Christus stirbt, und das schließt eben Babys und geistig Behinderte ein, am Schluss in der Hölle landet. Die katholische Kirche hat dazu eine Extra-Hölle, einen Limbus, ihr könnt das gerne mal nachschauen, wo dann die Qualen nicht so groß sind und man weiß nicht so genau, wie es richtig ist, aber das ist die Lehre, die vertreten wird. Das ist auch die Begründung, die er genommen hat für Kindstaufe. Denn wenn Kinder geboren werden, müssen wir sie so schnell wie möglich taufen, damit sie von dieser Erbsünde reingewaschen werden und falls sie dann jung sterben, in den Himmel kommen können. Das ist aber die Theologie dahinter oder die Logik dahinter ist relativ neu oder die kommt erst mit Augustinus auf. Im Osten, in der orthodoxen Christenheit und auch im Judentum gibt es diese Idee der Erbschuld, die wir von Adam erben, so nicht. Es ist ein Riesenthema und es ist hochkomplex. Ich werde euch jetzt meine Meinung dazu mitgeben, forscht das aber gerne selber aus und nach. Ich bin da nicht das Ende der Weisheit. Ich bin 30, haben Leute sich allein diese Jahre mit dem Thema beschäftigt und kommen zu den diversesten Meinungen. Nehmt das also mit einer gewissen Vorsicht auf. Ich glaube nicht, dass das so stimmt. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott selber, das ist Hesekiel, dass er sagt, dass er ein Gott ist, der die Schuld der Väter nicht auf die Kinder übergehen lässt oder die Schuld der Väter nicht an den Kindern heimsucht oder andersrum, dass er den Vater nicht verantwortlich macht für die Schuld der Kinder. Wir lesen, dass Kinder erst ab einem gewissen Alter überhaupt zwischen Gut und Böse unterscheiden können und sie erst dahin reinwachsen müssen. Wir lesen, dass Sünden von Jugendzeit an, nicht aber von Kinder oder von Geburt an, angehäuft werden. Und wenn wir uns Gericht anschauen oder Gerichtsbeschreibungen, zum Beispiel Offenbarung 20, dann sehen wir dort, dass Leute nach ihren Werken und nicht nach Adams Werk gerichtet werden. Jeder ist schuldig vor Gott für das, was er selbst getan hat. Und stellt euch mal dieses Bild vor, da ist ein gerechter, ein liebender Gott und ein Baby, das gestorben ist und das dann wegen des Werkes Adams verurteilt wird und in der Hölle landet. Und das passt vorne und hinten nicht. Wie können wir dann diesen Vers anders interpretieren? Wie können wir das anders sehen? Die Sünde, die durch Adam gekommen ist, ist eine Realität und eine logische Konsequenz, die wir um uns herum sehen. Wir alle leben in dieser Zielverfehlung. Wir leben alle getrennt von Gott durch das, was Adam getan hat. Wir sind alle in unserem Kern verdorben und sündig durch das, was Adam getan hat. Und keiner von uns wird jemals vor Gott bestehen können. Aber das ist nicht das, was Gott verurteilt, denn Gott verurteilt Werke und das, was wir tun. Es ist unsere Schuld vor Gott, die uns am Schluss vor ihm nicht bestehen lässt. Es ist nicht die Schuld eines anderen. Alle leiden unter der Folge dieses Sündenfalls. Alle erfahren den Tod. Und falls wir alt genug sind und das tun können, werden wir alle die Sünde wählen. Da wird keiner, ist keiner ausgenommen, da kommt keiner raus. Aber am Schluss haben wir einen gerechten und einen liebenden Gott, der um seine Geschöpfe weiß, der seine Geschöpfe liebt, der nicht möchte, dass seine Geschöpfe verloren gehen und der uns in der Hand hält. Und wir sehen auch in Vers 14, das sagt Paulus, der Tod, die Konsequenz der Sünde kommt zu allen, auch zu denen, die nicht gesündigt haben, wie Adam es getan hat. Das ist zum einen mal, dass Adam hier einem direkten Gebot Gottes widersprochen hat oder direkt ein Gebot Gottes übertreten hat. Das heißt also, auch die ohne Gesetz sind am Schluss verurteilt. Aber die Konsequenz gilt natürlich genauso für alle, die überhaupt gar nicht die Chance hatten, irgendein Gebot zu übertreten. Der Tod, die Konsequenz des Sündenfalls kommt zu allen. Schuld häuft jeder selbst an. Quintessenz aus dem ganzen Thema. In Adam ist die gesamte Menschheit der Sünde und dem Tod unterworfen. Es gibt kein Entrinnen. Durch Adams Tat gibt es für niemanden Hoffnung auf eine eigenständige Rettung. Niemand ist jemals gut genug, niemand kann jemals das Gesetz gut genug halten, um in der Lage zu sein, diesem Fluch zu entkommen. Es gibt keinen nach Adam, der es schaffen kann, sich selbst zu retten. Es geht nicht. Bisher alles sehr frustrierend und ein bisschen düster. Paulus ist jetzt aber eigentlich an dem Punkt, wo er sagen könnte, wir gehen wieder zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Und er endet auch in Vers 14 mit, Adam, also ne, die nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und damit hat er eigentlich die Brücke wieder zurückgeschlagen zu seinem eigentlichen Thema, nämlich dem Vergleich zwischen Adam und Jesus, nämlich dass beide Häupter für so eine Epoche sind. Aber Man merkt hier in der Art und Weise, wie er schreibt, dass er vielleicht denkt, ah, der Vergleich hinkt vielleicht noch mal ein bisschen oder ich sollte da noch mal ein bisschen Infos nachschieben, um die Gemeinsamkeit nicht überzubetonen, sondern mehr zu sagen, was denn die Unterschiede auch sind und wie groß die Unterschiede auch sind. Und Paulus verfällt an dieser Stelle in eine Art Lobpreis. Und wenn wir uns den Text anschauen, dann werden wir feststellen, er benutzt Wörter so ein bisschen schwammig, die Vergleiche sind nicht sonderlich strukturiert und klar. Und das müssen sie auch nicht sein, denn das ist keine theologische Abhandlung, die wir hier lesen, sondern es ist tatsächlich ein Lobpreis. Es ist eine Begeisterung, die wir in Paulus sehen. Und woher kommt diese Begeisterung? Diese Begeisterung kommt aus dem, was er gerade gesagt hat, nämlich wir sind absolut verloren, wir sind kaputt, wir können nichts tun, um uns selbst zu retten. Und in der Erkenntnis dieser absoluten Verlorenheit sieht er, wir haben Christus. Wir haben jetzt die Chance, aus diesem Schicksal, dem wir nicht entrinnen können, herauszukommen, weil Christus für uns alles getan hat. Und so sagt er, aber es verhält sich mit der Gnadengabe, das heißt mit dem, was Jesus getan hat, nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Die Übertretung Adams führt zum Tod. Aber Jesus Christus und das, was er getan hat und das, was wir in ihm haben, führt zu viel mehr, nämlich zu einem Geschenk. Vers 16. Und dieses Geschenk ist nicht so wie das, was uns Adam geschenkt hat, könnte man sagen, wie das durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Das, was wir in Adam haben, ist Verurteilung. Durch das, was er getan hat, sind wir logisch am Schluss alle vor Gott schuldig und werden verurteilt. Die Gnadengabe, das, was Gott uns geschenkt hat, führt aber aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. In Christus sind wir gerechtfertigt. Durch das, was Jesus getan hat, dürfen wir gerecht und heilig vor Gott stehen. Und seht ihr hier, er sagt, das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Eine einzige Übertretung hat ausgereicht, um die gesamte Menschheit in Sünde zu stoßen und alle Hoffnungen zu tilgen. Und es kommen so viele Übertretungen danach, aber Milliarden Übertretungen danach, die für sich genommen alle schwerwiegend sind wie die erste selbst. Und Jesus' Gerechtigkeit und das, was Jesus getan hat, alleine reicht aus, um all diese Übertretungen wegzunehmen, wegzuwaschen. Jesu Gerechtigkeit ist so viel mehr wert und so viel mächtiger als die Sünde, die in die Welt gekommen ist. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Durch Adam ist am Schluss der Tod in die Welt gekommen, der Tod zur Herrschaft gelangt. Er regiert über alle und erwischt am Schluss alle. In Christus dürfen wir aber herrschen, und zwar nicht mit der Perspektive, dass wir eines Tages sterben, sondern im Leben, auf ewig. Und so kommt er letztlich zu dem großen Vergleich und sagt, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Aus Adam kriegen wir Tod und Verurteilung. Leiblichen Tod und zweiten Tod. In Jesus bekommen wir Leben und Gerechtigkeit. Oder Rechtfertigung. Wir werden wieder gerecht gesprochen, nachdem wir sündig sind. Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Es ist Adams ursprüngliche Sünde, die dazu führt, dass am Schluss jeder sündig ist. Es ist Christi Gehorsam, der dazu führt, dass am Schluss alle in ihm gerecht sind. Sein Gehorsam, sein Opfer am Kreuz ist genug für alles. Letzter Punkt. Paulus ist Jude gewesen. Und als Jude hat man eine gewisse spezielle Sicht der Dinge auf viele Sachen. Den ersten Teil mit Adam und Sünde würde man unterschreiben. Ne? Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen, ist der Tod in die Welt gekommen. Durch das Gesetz aber kommt Gerechtigkeit rein. Das Gesetz kann uns gerecht und heilig machen. Und es ist diese Idee, dass die Juden als erwähltes Volk, als diejenigen, die Gottes Gebote bekommen haben, in der Lage sind, sich selbst zu rechtfertigen und zu retten. Und für Paulus muss dieser Bruch so wichtig sein, ne, dieser Unterschied zu dem, was er als Jude geglaubt hat und zu dem, was er jetzt als Christ glaubt, dass er das Thema auch immer wieder betont. Und für einen Juden muss das auch wehgetan haben, zu lesen, was Paulus hier schreibt. Nämlich, das Gesetz ist daneben hineingekommen. Das ist nicht der neue, zweite Adam, das ist nicht die Lösung für das Problem, das Adam gestiftet hat, sondern es ist nur ein kleiner Zusatz zu diesem Problem, damit das Maß der Übertretung voll würde. Damit die Sünden sich steigern. Es ist unklar, was damit genau gemeint ist. Das kann heißen, dass, ne, basierend auf dem, was er sagt vorher, dass Sünden durchs Gesetz angerechnet werden können, dass die Liste an Sünden wächst. Es kann bedeuten, dass die Sünde des Volkes Israel wächst, weil sie durch die vermeintliche Besserstellung gegenüber der anderen, dass sie sich erheben und mehr in Sünde verfallen. Aber was hier im Kern ausgesagt wird, ist, Sünde kann nicht durch das Gesetz weggenommen werden. Wir können uns nicht selber herausarbeiten. Und das ist ein Punkt, den Paulus vorher schon mal gemacht hat, in Römer 3. Und ich lese euch einfach die Verse dazu vor, weil sie so treffend sind und so klar sind. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, ohne eigene Leistung, ohne Halten des Gesetzes gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das Gesetz hatte nie die Aufgabe, hatte nie den Sinn, Leute zur Gerechtigkeit zu führen. Es war nie der Weg aus dem Problem hinaus. Es war nur eine Möglichkeit, eine Idee, um die Sünde noch mal greifbarer, noch mal deutlicher, noch mal klarer zu machen. Um dieses Problem, das uns Adam eingebrockt hat, zu lösen, braucht es keinen Katalog mit Verhaltensvorgaben. Es braucht einen besseren Adam. Es braucht einen neuen Urheber, ein neues Zeitalter. Und das ist Christus selbst. Und so ist Jesus in diese Welt gekommen, als Mensch, unter dem, was allen Menschen auch galt, nämlich dem Fluch des Todes, den er erdulden musste. Und auch Jesus war versucht. Aber Jesus ist als einziger Mensch auch völlig Gott und damit in der Lage, nicht zu sündigen. Und so hat er nicht gesündigt und ist am Schluss schuldlos ans Kreuz gegangen. Er hat das Gesetz vollständig und komplett erfüllt und gehalten und ist damit in einer persönlichen, kompletten, reinen Beziehung zu Gott als Mensch. Und trotzdem stirbt er am Kreuz, trotzdem erleidet er die Strafe. Und somit ist sein Opfer, das keine gerechte Folge von dem war, was er vorher gemacht hat, sondern ein freiwilliges Opfer, ein unschuldiges Lamm, ist es in der Lage, die Sünden wegzuwaschen, die alle anderen getan haben. Wenn wir meinen, dass wir uns da unten hinstellen können und sagen, ja, jetzt halten wir ein bisschen das Gesetz und dann passt das schon, dann sind wir falsch. Wir sind auch falsch, wenn wir uns da hinstellen und sagen, ja, das mit Jesus ist cool und wir halten noch ein bisschen das Gesetz. Ja, doppelt hält besser. Nichts, das Gesetz wird uns nicht helfen, um vor Gott gerecht zu werden, denn es ist allein Christus, der gerecht macht. Es ist das Haupt, das wir brauchen. Wir müssen in Christus sein, um vor Gott bestehen zu können, denn mit unserem eigenen Leben, mit unserem eigenen Handeln werden wir es nicht tun können. Und somit ist die Frage am Schluss eigentlich nur, wo genau stehst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du noch zu denen, die unter Adam sind? Oder bist du zu Christus gekommen, hast sein Angebot, sein Opfer angenommen, das dich reinwascht und dich gerecht macht vor ihm und dir Rettung schenkt, das dich zum Leben führt, weg vom Tod, das dich rechtfertigt, statt dich in deiner Sünde zu belassen? Ich möchte noch beten. Herr, hab Dank für das, was wir heute Morgen sehen und hören durften. Hab Dank, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du alles erfüllt hast, was wir nie hätten erfüllen können und dass du das, was Adam falsch gemacht hat, das, was wir alle falsch gemacht haben, dass du es nicht falsch gemacht hast, sondern dass du sündlos und gerecht warst und dann dich trotzdem hingegeben hast für uns an unserer Stelle. Hab Dank, Herr, dass wir in dir Frieden finden dürfen mit Gott, dass wir in dir Heilung finden dürfen, Rechtfertigung und dass wir in dir Leben finden dürfen und dass wir in dir die Hoffnung auf ein ewiges Leben haben, in dem wir mit dir herrschen dürfen, frei von Sünde, frei von Tod und frei von Schuld. Hab Dank, Herr, für dieses unglaubliche Geschenk und diese Perspektive, die wir haben dürfen. Amen.